Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz Nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute will ich mit euch über die D-Apps nachdenken, also über Blockchain-basierte Applikationen. Jetzt habe ich in den vergangenen Podcast-Folgen immer schon über disruptive Entwicklungen wie Dezentralisierung oder Disintermediation gesprochen. Und heute will ich mal mit den D-Apps eine konkrete Technik zeigen, die diese Dezentralisierung und Desintermediation möglich machen. Und der Begriff D-App, der steht als Abkürzung für dezentrale Applikationen, also Anwendungen, ganz im Sinne der Blockchain-Technologie, nämlich, dass man dezentral redundant Daten vorhält und nicht über einen zentralen Server. Und wie wir gleich hören werden, gibt es hier verschiedenste Anwendungsbereiche, wo schon die ersten Referenzen existieren. Und viele denken da zum Beispiel erstmal an irgendwelche Finanzdienstleistungen, die sogenannten DeFis. Aber wir werden sehen, da gibt es noch viele, viele andere Bereiche, wo man dezentrale Applikationen gut benötigen kann. Also viel Spaß beim Reinhören. So, erstmal eine gute Neuigkeit vorweg. Wenn wir jetzt gleich über dezentrale Apps reden, dann sieht das für uns als User erstmal nicht anders aus wie eine ganz normale App. Also wir können ganz normal mit unserem Smartphone in irgendwelche Apps reingehen und können die dann bedienen. Der große Unterschied aber zwischen einer normalen App und einer dezentralen App ist, dass die Kopien der Daten auf ganz vielen Computern oder Knotenpunkten eines Blockchain-Netzwerks gespeichert werden und nicht in einer zentralen Cloud. Und damit hat dann nicht ein einziger Anbieter Zugriff auf unsere Daten, also kein Facebook, Google, Amazon oder wer auch immer sieht, also exklusiv unsere ganzen Daten, sondern die Daten sind redundant, dezentral, verschlüsselt, so gespeichert, dass wir die Kontrolle über unsere Daten behalten. Die Fachwelt spricht dabei von einer sogenannten Backend-Revolution, weil am Frontend, also unseren Smartphones, unseren Rechnern, da geschieht für uns als User erstmal nichts, außer dass wir irgendwelche besonderen Wallets brauchen, um den Zugriff auf unsere Daten zu bekommen. Aber im Endeffekt geschieht im Hintergrund alles, also im Backend, denn wir haben keine zentralen Serverstrukturen mehr, keine Sternstrukturen mehr, sondern wir haben Peer-to-Peer-Netzwerke, also Knoten-zu-Knoten-Netzwerke, vollmaschige, die es dann erlauben, diese Blockchain-Technologie umzusetzen. Ja, und im Gegensatz zu herkömmlichen Apps resultiert es daraus der Vorteil, dass die Nutzer selbst ihre Daten beaufsichtigen können, was hingegen auch zu ganz neuen Finanzierungs- und Erlösmodellen führen muss, denn bisher konnten ja Google und Co. mit unseren Daten Geld verdienen. Und wenn das nicht mehr in solchen Netzwerken möglich ist, dann müssen andere Finanzierungsmittel kommen. Aber lass uns erstmal starten mit der Frage, wo finden überhaupt solche dezentralen Apps aktuell schon Anwendungen? Also wo sind die ersten Referenzen? Als im Jahr 2008 Satoshi Nakamoto, wer auch immer das ist, den Siegeszug der Blockchain mit dem Bitcoin gestartet hat, ja, da war das Ziel ganz klar, nämlich eine Alternative zu dem etablierten Finanzsystem aufzubauen. Denn wir hatten gerade 2007, 2008 ja die Finanzkrise und da war das Ziel, eine Alternative zu haben zu Zentralbanken und Banken generell. Und damit war es auch naheliegend, dass die ersten dezentralen Applikationen Finanzapplikationen waren. Ja, und bekannte Referenzen sind da zum Beispiel für den Austausch von Kryptowährungen, die ersten Plattformen wie Uniswap oder Compound, dann gibt es auch Plattformen für den Austausch von dezentralen Krediten wie AVE. Und das sind alles sogenannte DeFis, also Decentralized Finance Applikationen, also dezentrale Finanzmärkte oder Finanzapplikationen. Und da geht es wirklich um die Generierung von Zahlungsdienstleistungen, von Trades und Investments, von Krediten, aber auch von Versicherungen und Vermögensverwaltung. Aber in der Zwischenzeit gibt es noch viele andere Bereiche für dezentrale Applikationen, wie zum Beispiel Spielunterhaltung, Identitätsverwaltung, Lieferketten, soziale Medien oder Kunst und Kreativität. Und lass mich da mal gleich mal ein paar Beispiele ansprechen. Starten starten wir mit dem Bereich Spiele und Unterhaltung. Und da gibt es so einen Kultklassiker schon seit einigen Jahren, nämlich CryptoKitties. Das ist ein Sammelspiel, bei dem die Benutzer digitale Katzen sammeln, züchten und handeln können. Neu gibt es da Blockchain-Cuties. Auch da gibt es dann ganz süße Karten, die man sammeln kann und mit denen man dann arbeiten kann. Oder Gods Unchained, auch ein Sammelkartenspiel, das auf der Ethereum-Blockchain aufbaut. Und da werden die Spielkarten als NFTs dargestellt. Oder was ganz anderes, virtuelle Welten, also Metaversen. Da gibt es auch als D-App die Applikationen einmal von Decentraland und von Second Life. Und mit Decentraland und Second Life haben wir nicht nur Beispiele jetzt für Metaversen, sondern sogar auch für den Bereich der sozialen Medien. Und das finde ich ganz besonders spannend, denn heute tauschen wir unsere Botschaften über soziale Medien wie WhatsApp, Facebook, LinkedIn, TikTok und Instagram aus und geben damit den Anbietern eine mega Hoheit über unsere Daten, die wiederum diese auch monetarisieren können. Und das will ich ja gar nicht. Und im Rahmen der D-Apps, der dezentralen Applikationen, kann ich das jetzt ändern oder können wir alle das miteinander ändern, indem wir diese Daten nicht mehr irgendeinem Service-Provider zentral anbieten, sondern selbst die Hoheit über diese Daten behalten. Und da sind aktuelle Referenzen einmal Steemit, das ist eine dezentrale Social-Media-Plattform, über die auch Spiele dann laufen. Da gibt es Minds, ebenfalls eine soziale Plattform. Da gibt es aber auch Pipet, das ist eine dezentrale Twitter-Alternative. Oder als Alternative zu YouTube gibt es einmal DTube und auch noch Library, also LBRY abgekürzt. Wechseln wir mal kurz den Bereich und gehen mal in den Themenfeld Kunst und Kreativität. Auch da gibt es schon ganz interessante Referenzen, vor allen Dingen für das Thema Plattform für digitale Kunst, zum Beispiel die App D-App Super Rare oder Noun Origin. Dann gibt es auch Marktplätze, auch wieder für Kunst in Form von NFTs, nämlich Rarible oder die Foundation als eine Plattform gezielt für Künstler. All diesen D-Apps ist es gemeinsam, dass sie auch unbekannten Künstlern die Möglichkeit bieten, sich zu vermarkten und dass dann das, was sie erzeugt haben, also ein digitales Bild oder einen besonderen Content, man auch wirklich selbst monetarisieren kann, dass man also Möglichkeiten des Absatzkanals bekommt, aber auch eine ehrliche Rückvergütung und nicht, dass irgendwelche Leute die ganze Zeit dein Bild mit Copy und Paste dann kopieren und missbrauchen. Jetzt hört sich das ja alles ziemlich toll an. Also es gibt schon viele Bereiche, wo D-Apps möglich sind und die ersten Referenzen bilden. Aber wie überall, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten oder immer gibt es zwei Seiten einer Medaille. Und so ist es auch bei den dezentralen Anwendungen. Ich bin selbst noch an vielen Stellen noch kein so richtiger Freund, noch nicht richtig überzeugt von diesen Applikationen. Ich will euch da auch drei Gründe nennen, was bei mir so die Hindernisse sind. Das erste, und das ist eines der wichtigsten überhaupt, ist das Thema Convenience. Also ich habe wirklich Zeit verbracht mit Decentraland und mit Steemit und einigen der gerade genannten Beispiele und ich finde es einfach mühsam. Ich finde es mühsam vom Zugang, du musst dir erstmal die Zulassungen dir organisieren, du brauchst die kryptischen Währungen, Mana zum Beispiel bei Decentraland und dann bist du in diesen Welten, aber selbst wenn ich so Decentraland versucht habe, mir mein eigenes Metaversum aufzubauen, ich finde es echt noch für so einen älteren Menschen wie mich, der aber trotzdem schon 30 Jahre Interneterfahrung hat, echt mühsam. Und das erinnert mich an diese 30 Jahre Interneterfahrung, denn auch am Anfang, den Anfang der 90ern, das war ja auch nicht sofort immer alles so einfach und convenient. Und das ist ja mein Zauberwort, Convenience, habe ich schon in vielen Podcast-Folgen angesprochen und die aktuellen D-Apps sind für mich und meine Zielgruppe wahrscheinlich noch nicht so richtig convenient. Das nächste Problem ist für mich bei den D-Apps die Skalierbarkeit, denn wir brauchen ja eine große Anzahl von Nutzern und das bedeutet einen großen Ressourcenaufwand an Rechnerleistung, aber auch an Energie. Wir haben das ja intensiv kennengelernt bei dem Bitcoin, welchen Stromverbrauch allein der Bitcoin in seiner Hype-Phase verursacht hat. Und diese Skalierbarkeit brauchen wir aber, denn erst dann ist ja eine Plattform interessant, wenn sie die kritische Masse erreicht hat. Also was bringen mir all diese sozialen Medien, die es als D-Apps gibt, wenn ich dort nicht auch alle meine Bekannten treffe? Und wir haben ja über diesen Netzwerkeffekt schon in mehreren Podcast-Folgen nachgedacht. Also je mehr User, je mehr Vorteile für den User, je mehr User, so viele Anbieter gibt es auch. Also wir haben doppelseitige Netzwerkeffekte und kurzum bei Plattformen und generellen Ökosystemen gilt die Regel, the winner takes it all. Wir brauchen eine kritische Masse, aber um die kritische Masse zu erreichen bei diesen D-Apps, die als Plattformen sind, da brauchen wir die Skalierbarkeit und das heißt eben Engpässe an Ressourcen bei Rechnerleistung und bei Energie. Und das dritte Problem, was wie bei den normalen Apps auch hier gilt, bei den D-Apps, bei den dezentralen Apps, ist die Gefahr von Hackern. Jetzt wird immer ganz gern gesagt, die Blockchain ist sicher, das stimmt auch, aber das ist ja das Backend. Im Frontend haben wir ja normale Applikationen, die in irgendwelchen Programmiersprachen, Python, Java, C++ oder wie auch immer programmiert worden sind. Und die kann man weiterhin hacken. Aber nochmal, das kennen wir auch bei den normalen Applikationen, deswegen ist es wirklich kein Grund für oder gegen D-Apps. All die Nachteile, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, führen nicht dazu, dass ich jetzt D-Apps keine Zukunft voraussage. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, auch den D-Apps gehört die Zukunft. Und wenn ich das so sage, hat das einen guten Grund, weil das heißt nicht, dass alles zukünftig dezentral sein muss. Nein, es gibt weiterhin gute Gründe für zentrale Anwendungen, aber eben auch für dezentrale Anwendungen. Nämlich immer dann, wenn wir keinen zentralen Partner haben, dem wir Vertrauen schenken können, dann machen D-Apps definitiv Sinn, dann macht generell die Blockchain Sinn. Also immer dann, wenn wir nicht wissen, ob der Gegenüber, mit dem wir gerade in einem Transaktionsverhältnis sind, ob wir dem trauen können, ob der uns nicht irgendwie Daten stehlen möchte bei uns, ob der nicht irgendwelche Vermögensgegenstände von uns stehlen möchte, dann macht eine Blockchain-Technologie mit dezentralen Applikationen Sinn. Oder auch, wir haben zwar einen zentralen Partner, dem wir auch vertrauen könnten, aber wir wollen ihm nicht unsere Daten überlassen. Auch dann machen dezentrale Applikationen definitiv Sinn. Hier reden wir generell schon vom Web3, über welches ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe, nämlich den Hinweis, dass das Web 1.0, das war der Desktop-Zustand, statische Webseiten, 2.0, das waren dann Daten- und Plattformökonomie mit sozialen Netzwerken und Web 3 ist jetzt diese dezentrale Infrastruktur mit Blockchain-basierten Technologien. Und diese Technologien, die müssen auch nicht immer zukünftig noch so energieverschwendend und ressourcenverschwendend sein, sondern da gibt es neue Ansätze wie den Proof of Stake, wo wir wirklich versuchen, dann zukünftig ganz effizienter mit unserer Energie umzugehen. Aber wie ich gerade schon sagte, ich vergleiche die aktuelle Phase der Blockchain-basierten D-Apps mit dem Internet Anfang der 90er, da gibt es noch viel zu tun, vor allen Dingen viel mehr Convenience-orientierte Geschäftsmodelle, aber wir haben gesehen, Anwendungsfälle, Use Cases gibt es genügend. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken, lieben Gruß, euer Markus.